Herzlich willkommen zum 2W12 Podcast, die besten Spielleiter der Welt, wo der Oliver
und der David
über alles reden, was Spielleiter interessiert, was Spielleiter voranbringt und so unsere eigene Erfahrung versuchen zu teilen. Tatsächlich die erste Folge, die wir jetzt aufnehmen, nachdem wir diesen Podcast veröffentlicht haben. Ne? David, bis dahin war es wirklich ein reines Hobbyprojekt, was zwei unserer Freunde per WhatsApp gehört haben, und jetzt seit 31.12. sind die ersten 10 Folgen online, und das ist eine ganz spannende Zeit für uns.
Unbedingt. Total spannend zu sehen, wie viele Menschen uns da draußen zuhören, wie viele Leute sich auch an uns gewendet haben mit Feedback. Und also ich habe vorhin gesagt, ich bin nicht komplett überwältigt, aber ich bin relativ nah dran an diesem Gefühl. Also wir sind beide extrem erfreut über das positive Feedback und hoffen, dass wir jetzt auch in dieser zweiten Staffel euch viel Spaß machen, dass wir gemeinsam uns weiter bewegen auf dem Weg, die besten Spieler der Welt zu werden, euch dabei nicht nur mitnehmen, sondern explizit einbeziehen. Ich würde sagen, Olli, lass uns einsteigen in die zweite Staffel.
Wie fühlt es sich denn an, das erste Mal Spiel zu leiten, und vor allem, wie geht's einem damit, überhaupt so tief in so ein System einzusteigen? In welcher Situation befindet man sich und was könnte einem dabei helfen, diese Rolle des Spielleiters anzunehmen und zu übernehmen? Weil ich habe tatsächlich ganz viele Fragen zu diesem Thema bekommen von Leuten, die zum ersten Mal Spiel leiten und sich echt auch so die Frage stellen, sag mal, auf was soll ich eigentlich Acht geben? Und ich glaube, wenn wir heute einfach mal so reflektieren, wie unsere ersten Male waren, und daraus ableiten, für mich zumindest, was so für mir damals sehr geholfen hätte, hätte ich es damals schon gewusst. Das ist so für mich das Thema dieser Folge.
Klingt sehr gut. Ist jetzt nicht so überraschend. Du hast mir ja gesagt, dass das heute das Thema sein soll. Und ich habe dann sehr stark nachgedacht und habe dann mit großem Erschrecken festgestellt, ich habe überhaupt keine Erinnerung an mein erstes Mal Spielleiten. Vielleicht war es so traumatisch, dass ich es irgendwie verdrängt habe. Das weiß ich nicht. Aber ich habe wirklich überhaupt keine Erinnerung. Ich weiß nicht, was ich gespielleitet habe, mit wem und in welchem Kontext, welches System, welche Welt, welches Abenteuer, gar nichts. Ich habe dann aber noch ein bisschen nachgedacht und habe mir dann überlegt, naja, was ich einfach mache, ist, ich erzähle mal von so drei ersten Malen, die ich im Rollenspiel hatte, so über die Laufe der Zeit, so einfach drei Dinge, die ich damals dann zum ersten Mal gemacht habe und aus denen, glaube ich, angehende neue Spielleiter, aber vielleicht auch Leute, die das ein bisschen länger machen schon, vielleicht noch was mitnehmen können. Ich habe jedenfalls extrem viel aus diesen drei ersten Malen mitgenommen.
Ich bin sehr gespannt, was deine drei ersten Male sind. Und würde jetzt einfach mal damit beginnen, von meinem ersten Mal als Spielleiter zu erzählen. Und ich will gar nicht so sehr auf das System und sowas eingehen, sondern ich finde es mal erstmal ganz wichtig, so eine Beobachtung zu teilen, dass viele Spielleiter, so gefühlt im Dialog, sich in so einer Stresssituation eigentlich befinden. Ja, das bedeutet auf der einen Seite Stress, weil natürlich die Beschäftigung mit so einem Spiel als Spielleiter arbeitsintensiver ist, als wenn man nur in Anführungsstrichen Spieler ist. Dann dieser Stress, dass man als Spielleiter innerhalb von einer Gruppe von Menschen eine Sonderrolle einnimmt und damit so ein bisschen auch unter Beobachtung der anderen steht. Und vielleicht sogar eine Stresssituation, wenn man sich in einem Gefüge von Leuten befindet, wo andere, vielleicht erfahrenere, auch bereits diese Rolle als Spielleiter übernommen haben. Und ich würde ganz gerne eigentlich meine Geschichte zu meinem ersten Mal erstmal so ein bisschen auf dieser Gefühlsebene basieren und dann so erst ableiten, was System, Regeln und das Praktische angeht. Weil ich glaube, dieser erste Schritt, Spielleiter zu werden, erfordert eine gewisse Art von Bereitschaft und vielleicht auch Mut, das Ding anzugehen. Und da wäre ich ganz stolz, wenn wir am Ende der Episode so ein paar Inhalte geliefert hätten, die Leute diesen begleitet auf diesen ersten Schritt und vielleicht diesen Mut gibt zu sagen, ja geil, jetzt packe ich es an, das hilft mir. Ich glaube, damit schaffe ich es auch, in die Spielleitung zu kommen.
Ja, toll. Klingt super. Und ich glaube, meine drei ersten Male haben da teilweise sehr enge Anknüpfungspunkte dazu.
Zum Thema Gefühlslage. Ich erinnere mich damals sehr gerne dran, in welcher Zeit ich Spielleiter geworden bin. Ja, ich komme aus einer Zeit, da hieß das Ganze auf Englisch tatsächlich Dungeon Master, ne, aus dem D&D-Kontext. Bei DSA hieß es dann Meister, oder da gab es dann sogar diese Meistermaske. Erinnerst du dich noch dran?
Ja, total, total. Meister und die Helden gab es bei DSA.
Ja, und ich frage mich tatsächlich, wer hat sich jemals diese Pappmaske in die Fresse getackert und hat dann damit eine Spielsitzung durchgeführt? Aber worauf ich hinaus will, man hatte damals so immer so ein bisschen so einen Mythos rund um diesen Spielleiter, der damals noch Meister genannt wurde. Und tatsächlich habe ich auch im Lauf meiner Rollenspielkarriere bis hin zu richtig unangenehmen Personen kennengelernt, die sich auf dieses Meister tatsächlich so eine Art, ich sag mal, Machtposition ableiten. Also ganz, ganz weird eigentlich teilweise. Aber so als junger, beeinflussbarer Mensch in dieser Rollenspielwelt hatte man gleich schon von den Spielsystemen so dieses Gefühl, das ist was Gewichtiges, das ist eine wichtige Position. Und das hat mir damals Respekt eingeflößt, muss ich sagen. Ja, das ist so vielleicht zuerst mal das Erste, woher ich komme. Das zweite Thema war, ich bin in einer Rollenspielwelt aufgewachsen, in der meine anderen Mitspieler bereits Erfahrung hatten. Und ich war der Unerfahrenste. Das heißt, ich hatte bereits jemand in der Gruppe, der schon ganz lange Spielleitung gemacht hat und da viel Erfahrung hatte und auch das sehr gut gemacht hat. Und dementsprechend hatte ich auch dort wieder so eine Situation, wo ich halt einfach dachte, hoffentlich kriege ich das genauso gut hin wie der. Ne? Das war so dieses zweite Element. Und das dritte, was für mich halt total herausfordernd war, ich hatte bis dato nicht ein einziges Regelsystem gelesen. Also das vielleicht erstmal so zum Kontext und dem Spannungsfeld, in dem ich mich damals befand. War das bei dir ähnlich von der Situation her?
Jein. Also dieses Gefühl, dass andere es länger machen und andere das vielleicht besser machen, die Spielleiterei, das kann ich total nachvollziehen und das kenne ich auch sehr, sehr gut. Auch das hat mich noch lange begleitet. Also das ist manchmal auch ja heute noch so. Deswegen sprechen wir auch darüber, die besten Spieler der Welt zu werden und es nicht schon zu sein. Dass ich schon das Gefühl hatte, so, es gibt immer noch was zu verbessern. Ich bin jetzt sicherlich nicht mehr ganz so unsicher, wie ich das am Anfang war. Und da gibt es sicherlich auch große Unterschiede zwischen den angehenden Spielleiterinnen und Spielleitern, wie die halt mit diesem Gefühl umgehen, für jetzt Verantwortung zu nehmen und vielleicht auch mit dem Fakt, dass andere Leute vielleicht ein bisschen erfahrener sind, vielleicht auch mit Freunden am Tisch zu haben, die man nicht enttäuschen will und so weiter. Was bei mir definitiv nicht so dieses Gefühl hatte, zumindest am Anfang, wo ich so halt mit meinen Freunden vor allem gespielt habe und gar nicht so mit Fremden oder in öffentlichen Kontexten, war so dieses unangenehme, ich bin der Meistertum. Das hast du ja auch eher so ein bisschen aus der Anschauung geschrieben. Ich weiß ja, dass du jetzt auch vor allem mit Leuten gespielt hast, die wahrscheinlich eher freundlich und offen waren. Aber so dieses Hierarchie, Autoritäts, Dominanz-Ding, was da so mitspielt, das habe ich zum Glück auch nur aus der Erzählung erfahren und selbst nie erlebt.
Ja, also tatsächlich erlebt habe ich das an der Stelle dann auch nicht, aber ich war dann damals dann schon als junger Spieler auf diversen Cons und du triffst auf Cons, ich sag mal, unheimlich komplex belastete Menschen in der Rolle dieses Spielleiters und vielleicht hatte ich auch einfach nur das Pech, aber da waren so Leute, die sich, glaube ich, ein Ei drauf gebacken haben, Spielleiter zu sein. Und wenn du dann, sag ich mal, da auch Leute hast, die einfach 15 Jahre älter sind als du, dann bist du als junger Teenager da mit Sicherheit auch so ein bisschen erstmal eingeschüchtert. Also ich hatte schon so dieses Gefühl damals, der Meister, das ist irgendwie was Besonderes. Gleichzeitig fand ich das aber auch sehr, sehr abstoßend, wie dann teilweise diese Erlebnisse waren auf diesen Cons, sodass mir schon mal klar war, okay, so möchte ich auf keinen Fall sein, ne? Weil ich bin, glaube ich, aus der Spielerperspektive da rein und habe mir so gedacht, was wäre denn geil, was würde ich denn ganz gerne spielen? Und da geht es schon bei los. Ich musste mir ein Spielsystem aussuchen, was ich gerne leiten wollen würde. Und das ist dann Traveller geworden, Science-Fiction-Rollenspiel, Space Opera, so ein bisschen in die Richtung. Und zwar auch aus der ganz klaren Anforderung, wir hatten unseren Kumpel Daniel, der war der Fantasy-Gott, ja, der hat also Fantasy-Runden gemeistert, das war das Ding. Und es macht ja keinen Sinn, noch eine weitere Fantasy-Runde zu etablieren, sondern lass uns doch eine Alternative finden, ein anderes Genre. Und da habe ich mir dann Traveller ausgesucht. Das hat mir damals dann auch der Daniel einfach ausgeliehen. Das hatte der am Start und dann konnte ich damit anfangen. Und wie habe ich mich denn darauf jetzt vorbereitet? Also das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ich habe dieses Regelbuch studiert. Ja, also ich glaube, so intensiv gelesen habe ich in Schulzeiten kein anderes Buch. Ja, da habe ich also wirklich jede Seite fünfmal alles versucht zu verstehen. Weil das Erste war natürlich, ich dachte, Oliver, du musst diese Regeln drauf haben. Ganz, ganz wichtig, du musst diese Regeln drauf haben. Und ich glaube, es ist bei vielen dieser gerade älteren Generationen von Spielen so, dass es da eben nicht so zwei Fünfseiter mit Regeln gibt und dann noch irgendwie so ein paar Flufftexte, sondern das waren halt so richtig Welt bauen, diese universale Charakterprofil mit irgendwelchen Werten, Fahrzeuge, Waffen, Raumfahrt, Handel, komplette Aktienkursberechnung für irgendwelche Waren, Wirtschaftssysteme, was auch immer da drin steckt. Also es war ein unfassbares Werk an Regeln. Und bevor ich also losgemeistert habe, habe ich erstmal diese Regeln studiert. Ne? Schritt 1. Schritt 2, es musste ein Abenteuer her. Ich habe es schon mal in einem anderen Podcast hier erzählt. Das ist dann das Abenteuer Schatten aus diesem Grundregelwerk von Traveller geworden. Ich habe das übrigens auch gerade hier, das schöne Buch von damals, und hatte dann dieses Abenteuer studiert und mir überlegt, wie wird es dann gespielt. Und wenn man sich das Ganze so anguckt, ist das auch wirklich so geschrieben. Wenn die Charaktere in diesen Raum gehen, dann machen sie die und die Probe und dann finden sie das und das raus. Und hier ist eine Sackgasse und da ist eine Sackgasse und hier geht es weiter, wenn die Probe so und so erfolgreich ist. Ne? Also so ganz, ganz, ich sag mal fast schon wie so eine Art Logikcode geschrieben. Und das habe ich dann als Nächstes studiert. Und dann bin ich an den Spieltisch gegangen und hatte praktisch meine Premiere vor mir und habe dann dieses Abenteuer in der Hand gehabt und habe dann halt wirklich alles, was da drin stand, von der ersten bis zur letzten Szene sozusagen oder vom letzten Raum, mit meinen eigenen Worten beschrieben, nicht vorgelesen, und dann immer so ganz, ich sag jetzt mal, vorsichtig gefragt, was die Charaktere denn machen, in der Hoffnung, dass die nichts Ausgeflipptes machen und sich in die Bredouille bringen,
was nicht
weil es nicht im Abenteuer steht. Exakt. Ja.
Absolut, das ist wie so diese Choose Your Own Adventure oder Einsamer Wolf, was es früher so gab. Ne? So diese dicken Bücher, wo dann auf der ersten Seite stand, du bist jetzt der und der und hast jetzt den und den Auftrag. Und dann ist das beispielsweise so eine Art Solo-Abenteuer, nur dass da halt auf die Spieler dann im Wesentlichen halt würfeln dürfen. So.
Und ich habe es schon mal an anderer Stelle gesagt, ich ergänze es hier nochmal. Dieses vorgefertigte Abenteuer endete dann auch nach ein bis zwei Stunden mit langweiligen Blicken meiner Spieler, weil einfach in diesem Abenteuer nichts passiert. Und ich musste anfangen zu improvisieren und habe meinen ersten spontan entwickelten NSC ins Spiel gebracht. Und ab dann war ich hooked, ab dann lief's. Das Ganze wurde eine sehr, sehr lange Kampagne. Irgendwann haben sich die Systeme gewechselt. Wir sind auf Shadowrun und dann Cyberpunk umgestiegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Aus diesem ersten, eigentlich unter desaströsen Voraussetzungen gestarteten Spielleitungs-Selbstversuch ist eigentlich eine 30 Jahre plus Spielleitungs-Rollenspiel begeisterte Hobbykarriere entstanden. Na, und ich will gleich mal so ein bisschen erzählen, was meine Learnings daraus waren aus dieser Feuertaufe, die mich heute noch durchs Spiel tragen. Aber ich schließe meine kleine Anekdote jetzt mit der Frage an dich, David. Was sind denn deine ersten Male? Wie ging es dir denn so als junger David, als junger Rollenspieler?
Also ich hatte Rollenspiel vor 1993, was jetzt auch schon wieder sehr, sehr lange her ist, hatte ich nur einmal kurz Kontakt. Mein kleinerer Bruder, 3 Jahre jüngerer Bruder, der hat eine DSA-Box irgendwann zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und da war ich, weiß nicht, das war also wahrscheinlich so um 90 rum, also sicherlich auf jeden Fall noch deutlich früher, als wir dann tatsächlich auch angefangen haben zu spielen. Und ich konnte damit überhaupt gar nichts anfangen zu dem Zeitpunkt. Und dann 93 irgendwann kam dann mein Freund Tim auf mich zu, mit dem ich in der gleichen Klasse war. Und der hat dann irgendwann gesagt, so hör zu, ich habe jetzt mit einem anderen Freund angefangen irgendwie zu spielen, haben eine Session gehabt, aber wir hätten ganz gerne noch einen weiteren Spieler, magst du nicht dazukommen? Ich habe halt gesagt, ja cool, klingt interessant, ich konnte mit jetzt nicht so viel anfangen. Aber ich komme mal dazu. Und das ist dann halt als Spieler und nicht als Spielleiter. Aber warum ich das jetzt erzähle, ist, weil es mir so ein bisschen was mitgegeben hat, was man als guter Spielleiter am Anfang der Rollenspielkarriere, und zwar sowohl der eigenen als auch der Mitspielenden, so alles richtig machen kann. Und da will ich ganz kurz noch so ein bisschen so diesen ersten Eindruck erzählen, dann, weil anders als an meine eigenen Rollenspiel-Spielleitungs-Beginnings kann ich mich an diese allererste Session bei Tim noch extrem gut erinnern. Das war irgendein Nachmittag, wie gesagt, halt in 93, irgendwie nach der Schule haben wir uns getroffen und dann saßen wir da auf dem Teppichboden in so einem klassischen 1990er Jungs-Teenager-Zimmer. Saß ich auf dem Boden und hatte von Tim so eine Handvoll Würfel in die Hand gedrückt bekommen und da hat er gesagt, würfel einfach mal 6-mal diese Würfel. Also ich hatte 3W6 in der Hand und ich sollte Werte auswürfeln für einen AD&D-Charakter. Und dann habe ich halt meine Werte gewürfelt und habe dann halt den ersten Charakter gebaut. Und Tims Rolle in dieser Zeit oder in dieser Funktion oder in dieser Situation war jetzt, also nicht nur, dass er A natürlich das Ganze angeleiert hat, gesagt hat, ich möchte mit euch spielen, sondern dass er mir erstmal ganz, ganz grob und so in ganz wenigen Worten die Regeln erklärt hat. Also er hat genau das gemacht, was du schon auch schon gesagt hast, was die Rolle des Spielleiters sein soll, gerade am Anfang, dass der Spielleiter die Regeln halt zumindest so gut können muss, dass man halt anfangen kann zu spielen. Dann hat er mich durch die Charaktererschaffung geleitet, also nicht nur das Regeltechnische, sondern halt durchaus auch so ein bisschen, was den Charakter angeht, also was gut passen würde in die Welt, was so die Funktionen der Druiden sind in der Welt und so weiter und so weiter. Und das Allerwichtigste, was in dieser ganzen Situation, wo ich als genau mit dem Gefühl von dir da reingegangen bin mit, es gibt da jemanden, der so viel mehr weiß über dieses ganze Thema, der das System kennt, der seine Welt kennt, der schon mehrfach Rollenspiel gemacht hat und das jetzt selbst gerne als Spielleiter durchführen möchte und mich dazu geholt hat, was ich sowieso einfach schon toll finde, dass mich da jemand gefragt hat. Er hat einfach eine super angenehme, freundliche, offene Atmosphäre geschaffen und hat dadurch dann auch beigetragen, dass für mich so dieser Funke der Begeisterung entstanden ist. Und das, finde ich, ist zu den Punkten, die du genannt hast, ein ganz wichtiger Aspekt, den ich allen Spielleitern und Spielleiterinnen da draußen, die anfangen möchten, noch mit ans Herz legen. Klar, der Job ist, Regeln zu kennen. Klar, der Job ist, Abenteuer zu basteln. Und klar, der Job ist, sich zu überlegen, wie schaffe ich es irgendwie am Tisch, Atmosphäre zu schaffen, etc. Aber vor allem, schaffe eine freundschaftliche Atmosphäre, in dem die Spieler, deine Freunde, die mit dir zusammen am Tisch sitzen, einfach eine gute Zeit haben, dass sie sich wohlfühlen, dass sie das Gefühl haben, sie sind unter Freunden, sie können Sachen ausprobieren, es gibt nicht irgendwie super falsche Sachen und hilf einfach diese Flamme der Begeisterung, die du wahrscheinlich ja in dir trägst oder die Spieler tendenziell wahrscheinlich eher in sich tragen, die in die Spieler zu, in den Spielern auch zu entfachen. Und das würde ich sagen, das war so mein Learning aus diesem allerersten Mal, dass ich mich hingesetzt habe und Charakter ausgewürfelt habe.
Ja, was ich tatsächlich so in der Retrospektive aus meinem ersten Mal und vielleicht auch dann der Zeit danach ableite und wo ich meine Tipps für heute, für die Folge so ein bisschen unter ein Motto stelle, ist reduce the noise, also verringere den Krach in allen möglichen Aspekten. Ja, was meine ich damit? Das eine hatten wir es schon mal abgedeckt, dieses Noise, also was dich davon abhält, dich auf das Spiel zu konzentrieren und einzulassen, auf der ersten Ebene emotionalen Stress reduzieren. Also schaff einfach eine Atmosphäre, die gut ist und setz dich vor allem auch als Spielleiter selbst nicht unter Druck, weil das ist immerhin noch ein Spiel. Versuche aber auch selbst, deinen Spielern diese Atmosphäre zu geben, dass die sich fallen lassen können, sodass ihr gemeinsam eine gute Zeit habt. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz wichtige Grundprämisse, da reinzugehen. Aber der zweite Aspekt, wo ich sage, reduce the noise, den ich damals gerne gewusst hätte, ist tatsächlich dann schon konkret das Thema Regeln. Es ist natürlich sinnvoll, wenn man die Regeln gut kennt, aber es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass in der Spielsitzung von, sagen wir mal, 5 bis 8 Stunden, alle diese Regeln tatsächlich zur Anwendung kommen. Ja, das hätte ich ganz gerne gewusst, bevor ich in meine erste Session gestartet bin, weil tatsächlich dieses alle Regeln gut kennen einem Studium gleichkommt und es ist viel einfacher zu sagen, okay, was sind denn die wahrscheinlichsten Regeln, die ich kennen muss für die Session, die kommt sich dann auf die zu fokussieren und dadurch diesen Krach, sage ich mal, zu reduzieren, den es macht im Gehirn, wenn man halt 300 Seiten Regeln zu allen Aspekten dieser Welt vorher studieren muss. Ja, es ist nicht verkehrt, die einmal gelesen zu haben, aber ich würde, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, meinem jüngeren Ich sagen, Oliver, relax, fokussiere dich erstmal auf diese Regeln, überleg dir, dass diese Regeln, wie die im Spiel drin vorkommen, hab die irgendwie griffbereit, lass dir von einem guten Kumpel vielleicht ein Flowchart basteln, wo du die Regeln nochmal mit dem Finger nachsahen kannst am Tisch, ja, aber reduziere einfach den Stress, den du hast, alle Regeln kennen zu müssen und hab den Mut zur Lücke, denn selbst wenn dann am Tisch die Situation kommt, dass eine Regel zur Anwendung kommen muss, die du nicht super gut beherrschst oder vielleicht gar nicht kennst, keiner ist dir böse, an der Stelle vielleicht auch dann zu sagen, lass mal eine kurze Auszeit machen, ich muss da kurz nochmal nachlesen oder sonst was. Und ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Regel kommt, eine absurde, die, mit der du nicht gerechnet hast, ist geringer, als man denkt.
Absolut, 100%. Mut zur Lücke bei allem und fokussiere, ich meine, wir haben das im vorigen Podcast schon mal hier gesagt, fokussiere auf das, was am meisten Bang for the Buck, wie man so schön sagt, bringt, also am meisten Ertrag für den Einsatz. Und die feinsten Regelverästelungen zu kennen in dieser ersten oder zweiten oder dritten Session, die man leitet, ist nicht zentral. Da gibt es andere Sachen.
Das zweite, was ich habe, ist tatsächlich auch wieder in die Kategorie Reduce the Noise. Und zwar sind das, ich nenne es jetzt mal, kognitiv herausfordernde Details am Spieltisch. Und eins erstaunlicherweise der kognitiv herausforderndsten Details, die ich in meiner Spielleiterkarriere kennengelernt habe, ist das spontane Droppen von sinnvollen Namen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich dir jetzt sage, bitte gib mir mal einen Namen für die Schalterbeamtin, die hier am Ticketschalter die ein Bahnticket ausstellt, ja. Für mich war das immer so, Tina Müller heißt die. Ja, so ungefähr, ne? Also das ist so dieses Thema. Es gibt auch andere Sachen, die so sind, Reduce the Noise, also beispielsweise auch so dieses Fragen nach, gibt es hier im Ort einen Schmied? Oder wie heißen denn hier die Gaststätten? Ja, wie und so weiter. Also diese klassischen Fragen, die Spieler stellen können, die eigentlich keine große Leistung ist, ne? Also Namen zu nennen, ist jetzt keine große Leistung. Aber wenn du halt irgendwie aus dem Flow gerissen wirst, um dir einen sinnvollen Namen von einer Person auszudenken und die dann auch noch zu merken für die Zukunft oder sonst was, das ist eine gewisse kognitive Belastung, die dich ablenkt von der eigentlichen geistigen Leistung, die du am Spieltisch leitest. Und ich würde gern meinem jüngeren Ich zurufen, leg dir einfach eine Liste mit passenden Namen nebendran, weil es tauchen leider immer mehr NPCs auf, als du je antizipieren kannst. Ja? Die Leute fragen nach dem Namen der Reinigungskraft, weil sie auf die Idee kommen, sich als diese zu verkleiden, um dann irgendeine Geschichte zu machen, mit der du überhaupt nicht gerechnet hast. Und dieses, oder auch eben, denk dir im Vorfeld, wenn du eine Stadt hast, was gibt es dort für Institutionen? Wie heißt das Krankenhaus? Wie heißt die beliebteste Bar am Ort und so weiter? Das sind so diese Kleinigkeiten, die auch dann die Immersion ganz schnell brechen. Wenn du da an der Stelle, sage ich mal, keinen guten Namen hast oder irgendwie überlegen musst oder ähnliches, das bricht dann immer ganz schnell die Immersion. Und vor allem gibt es dann so diese gewitzten Spieler, ach, dieser NSC hat gar keinen Namen, der ist nicht wichtig für die Story. Ne? Das gibt es ja auch. Das kann auch manchmal im Spiel recht wichtig sein. Und dieses Noise Reduction für dein Gehirn, indem du so für diese immer wiederkommenden Massenassets, nenne ich es jetzt einfach mal, so einen kleinen Spickzettel hast und gerade bei Namen, ich habe dann zum Beispiel mir sehr gerne einfach Screenshots gemacht vom Abspann von Filmen, und hab dann praktisch von der Crew von Alien, also nicht die Crew an Bord, sondern die Crew der Leute, die den Film Alien gemacht haben, das war meine Namensquelle für mein Science-Fiction-Gruselabenteuer und so weiter. Und da gibt's ja mittlerweile dank Internet ganz andere Methoden als damals. Aber so eine Liste mit Namen, sowas an die Hand zu geben, das hätte mich damals echt ein Riesenstück entlastet. Ist das kleinteilig oder bin ich da zu dumm für sowas oder geht es dir da ähnlich?
Nein, nein, ich finde das ein sehr wichtiger Punkt, zumal das natürlich auch was betrifft, ist gerade die Sache mit Namen. Also ob das Ortsnamen sind, ob das jetzt Personennamen sind oder auch so spezifische Namen von beispielsweise, wie heißt jetzt ein Turm oder irgend sowas in der Art, was ja sehr, sehr stark an das ankoppelt, was wir schon mal besprochen haben, nämlich wie wichtig Namen eigentlich sind für die Immersion und für die Glaubwürdigkeit einer Welt und dafür, dass die Welt in sich konsistent und stimmig ist. Und gerade dann ist es natürlich einfach, wenn du halt wenn die Ticketverkäuferin Tina Müller heißt, wenn du halt im Hamburg des Jahres 2024 spielst, aber nicht im zaristischen Russland. Und wenn dir dann aber nichts Besseres einfällt als Tina Müller, wenn du eigentlich im zaristischen Russland unterwegs bist, dann...
Boris und Doris.
Boris, genau, und Doris, dann ist das natürlich ein Problem. Und deswegen, also das mit diesen Namenslisten ist ein super einfaches Ding. Was vielleicht noch eine andere Option ist, die gar nicht alternativ ist, sondern man auch immer mal wieder einfach sich denken soll oder denken kann, ist einfach die Spieler dann auch einzubeziehen. Ne? Also wenn jemand sagt, so ja, ich suche eine Kneipe in der und der, in der Stadt, und dann kann man einfach auch mal sagen, wenn du dir da vorher keine Gedanken drüber gemacht hast, oder selbst wenn du dir vorher Gedanken drüber gemacht hast, ja, sag mir doch, wie die Kneipe heißt, die du suchst und wie die aussieht. Also die Spieler direkt einzubeziehen. Mein zweiter Punkt ist ein bisschen hintenrum jetzt, wie ich da dazu komme. Ich habe mir aufgeschrieben, als zweiten Punkt ist die erste Session 0, also meine persönliche erste Session 0. Und zuerst die Anekdote und dann verspreche ich, ich komme wieder drauf zurück auf das Spieler einbeziehen. Nämlich meine erste Session 0, das war Anfang der 2000er und damals gab es für mich zumindest den Begriff der Session 0 noch nicht. Was bezeichnet eigentlich Session 0? Heute bezeichnet die Session 0 das, wo sich die Spielergruppe trifft und mal, ob jetzt online oder als Austausch von E-Mails oder tatsächlich dann auch in Person, wo die Spielergruppe sich zusammenfindet und so ganz grob darüber spricht, wie das Abenteuer, vor allem bei längeren Kampagnen, das ist natürlich wichtig, darüber spricht, wie soll das eigentlich aussehen. Und Mitte der 2000er wollte ich eine neue Kampagne starten, nämlich die Chroniken des letzten Zeitalters. So hieß dann die Kampagne. Und wir haben uns dann in der Kneipe in Heidelberg getroffen. Habe ich auch in Heidelberg gelebt. Und das hatte mehrere Ziele, das Ganze. Zum einen sollten sich die Spieler und Spielerinnen, die sich noch nicht kannten, also ich kannte sie alle, aber die Spieler unter sich noch nicht alle, die sollten sich erstmal kennenlernen in einem entspannten und überhaupt nicht mit Rollenspiel konnotierten Kontext. Also auch nicht bei irgendjemandem zu Hause, sondern ich habe extra eine Kneipe ausgesucht, gemütlich, haben wir da gesessen und bei dem einen oder anderen Getränk sich dann halt so ein bisschen unterhalten, kennengelernt, und dann konnten wir dann auch einsteigen, dann darüber zu sprechen, was in der Kampagne dann passieren soll. Und drei oder vier zentrale Themen hatte ich dann zur Kampagne eingebracht. Das eine, also in welchem Setting wollen wir spielen? Also es war klar, dass wir Fantasy spielen wollen. Es war klar, welches System wir spielen wollen. Aber in welchem Bereich der Welt sollten wir denn spielen? Da haben wir uns relativ schnell geeinigt, eben auf so der hohe eingefasste Norden. Zweiter Punkt, den wir dann besprochen haben, wie soll denn die Stimmung sein? Eher so ein bisschen fröhlich, locker oder eher so ein bisschen ernsthaft? Und da hatte ich dann schon relativ klar gemacht, ich als Spielleiter habe dann relativ klar, aber ich habe kein Interesse an so lustig rumhüpfenden Feenwesen, die so über Schneeflocken tanzen, sondern ich wollte halt schon so ein bisschen was Ernstes, ein bisschen was nicht humoristisch, sondern ich wollte halt schon irgendwie eine ernste Kampagne spielen. Die Stimmung sollte dann halt dominiert sein von Winter, von Dunkelheit und von durchaus einer kargen und harten Landschaft. Und Spieler konnten sich damit auch gut, konnten sich das gut vorstellen und haben dann auch gesagt, das passt eben gut. Und dann habe ich die Spieler gebeten, sie sollen sich in der Gruppe, wie sie da waren, ich glaube, wir hatten vier, fünf Spieler, sie sollen mir drei Themen geben, die einfach in der Kampagne eine Rolle spielen sollen. Ich weiß es heute noch, dass wir da gesessen haben und die haben gebrainstormt, haben sich überlegt und hin und her, und dass wir dann tatsächlich drei Themen rausgefunden haben, die also für alle Spieler von Interesse waren, nämlich ein Thema sollte Reise sein, also es sollte jetzt nicht unbedingt eine Kampagne sein, die nur an einem Ort stattfindet, sondern sie wollten rumreisen. Der zweite Punkt war, dass ein wichtiger, großer Krieg stattfinden sollte. Und das dritte war, es sollte irgendetwas Mythisches, irgendwelche Legenden, irgendwelche Dinge so vorkommen, die halt so, ich sich zusammenfassen, so einfach als Mythos. Und das waren so drei Themen, die sie dann zusammen gesucht haben und die habe schnell aufgeschrieben und habe dann darüber dann so meine Ideen für die Kampagne dann zusammengetragen. Und da haben wir auch so als erste Charakterideen diskutiert. Und warum ich das alles erzähle und was dieser ganze Kram, was da alles so passiert ist, was der Effekt davon war, war nämlich genau das, nämlich dass die Spieler eingebunden wurden von Anfang an in die Kampagne. Sie haben zum einen natürlich mir Ideen geliefert und sie haben mir Ideen geliefert zu natürlich zu diesen drei Themen, sie haben mir Ideen geliefert zur Location, sie haben mir durch ihre Charakterideen Ideen geliefert von Sachen, die ihnen wichtig sind, von Dinge, die sie gerne in der Kampagne sehen möchten, aber auch einfach Ideen, die ich einfach aufnehmen kann, so ein bisschen wie so ein kleiner Ausschnitt aus der Liste, Olli, mit den Namen und Charakteren. Das war das eine. Zweitens waren die Spieler direkt schon mal emotional eingebunden in die Kampagne. Die waren sozusagen schon investiert, wenn man das so sagen möchte, in die Kampagne. Ne? Und der dritte Punkt war, dass, das habe ich so richtig gespürt, wie das gewachsen ist am Tisch, so ein richtiger Hype. Die haben sich alle so richtig reingesteigert in die Vorfreude auf diese erste Session. Und das ist so der dritte Punkt, einfach so dieser, dass dieser Hype entstanden ist, was ich am Anfang gesagt habe, zu meinem ersten Punkt, so dieses Feuer in jedem dieser Spielerinnen und Spieler entstanden ist. Und das war so ein schönes und cooles Erlebnis, diese erste Session Zero, gerade halt diese Spieler einbeziehen. Und das mache ich seither für jede Kampagne.
Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Das schließt ja auch an diese, ich sag mal, einleitend vielleicht herausfordernde emotionale Situation, das erste Mal Spielleiter zu sein. In dem Moment, wo du die Spieler zu deinen Verbündeten machst, fällt auch so diese, ne, die gegen mich Situation weg. Ja, man total, wird zu einer total Gemeinschaft und es stützt genau eigentlich das, was ich im Laufe meiner Karriere als das positivste Spielerlebnis wahrgenommen habe, dieses gemeinsam am Tisch was machen und nicht der Spielleiter gegen die Spieler. Denn na, das ist auf dieses Mindset muss man von Anfang an einfach verbannen. Ich weiß, das ist nicht immer ganz so leicht. Dafür sind wir Menschen halt einfach psychologisch anders gestrickt, gerade wenn man halt so exponiert sagt, ja, du hast eine andere Rolle als alle anderen. Ne? Das macht was mit einem im Kopf. Aber da finde ich dein Beispiel sehr, sehr wunderbar, weil das ist ein ganz einfaches, für jeden durchführbares Instrument, dieses Session Zero. Da braucht man keine Regeln kennen, gar nichts. Man setzt sich mit seinen Freunden oder diesen vielleicht auch fremden Leuten, die man zum ersten Mal trifft, zusammen und bespricht die Kampagne und macht sie zu gemeinsam, einem gemeinsamen Asset. Und das finde ich echt ja ein sehr, sehr schönes Learning, was vielleicht auch ein guter Vorbau ist für mein drittes Learning in der Serie Reduce the Noise.
Bin gespannt.
Und zwar ist es das Learning, dass das Rollenspiel da anfängt, wo die Spieler die Geschichte bestimmen. Ja, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja gesagt, ich habe dieses Traveler-Abenteuer vorbereitet, so wie es im Buch stand. Das führte zu gehender Langeweile. Ich habe dann angefangen zu improvisieren. Die Spieler haben dann angefangen, auf diese Elemente zu reagieren, weil die dann plötzlich spannend waren. Und die Geschichte hat sich komplett von selbst entfaltet. Und dieses, die Angst zu haben, dass die Spieler nicht die Geschichte machen, die ich vorbereitet habe, das ist, glaube ich, meine größte Erkenntnis als junger Spielleiter gewesen, dass eigentlich die Geschichte dann erst anfängt, wenn die Spieler genau das machen. Meine Angst damals war, wie um Himmels Willen soll ich denn ein gesamtes Universum in seiner Existenz mit all seiner Vielfältigkeit simulieren, wenn meine Spieler sich darin frei bewegen wollen? Und die Erkenntnis ist eigentlich, Raum und Zeit sind so beschränkt, ne? Wir können diesen einen Raum, den wir wahrnehmen, der ist begrenzt und die Zeit, in der wir uns an diesem Ort befinden, ist auch in der Regel begrenzt und du wirst nie als Spielleiter in die Situation kommen, irgendwie dieses gesamte verdammte Universum gleichzeitig irgendwie simulieren zu müssen. Das ist ja auch bei Computerspielen nicht anders, ne? So ein Minecraft, das stellt die Welt auch nur in einer gewissen Reichweite von Blocks dar, um halt oder animiert diese Welt, um halt entsprechend Rechenressourcen zu sparen. Und für mich als Spielleiter war das eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Du musst nicht permanent an alle Details in deiner Welt denken, sondern fokussiere dich ausschließlich auf diese Szene, wo sie gerade sind. Und wenn dann die Spieler dort handeln, sie können in der Szene interagieren mit dem, was da ist, wunderbar. Sie können die Szene verlassen. Sie können die Szene umkrempeln. Ja, also wenn ich die irgendwo, keine Ahnung, in einen wunderbaren, schönen Gasthof schicke und der Erste beschließt, den mit C4 in die Luft zu sprengen, okay, dann weiß ich aber, was passiert. Und diese Angst, mir davor zu nehmen, die Spielerhandlung als eine Bedrohung wahrzunehmen, das muss ich sagen, war meine allergrößte Erleuchtung. Die kam auch relativ schnell und früh und hat eigentlich dann dazu geführt, dass ich völlig entspannt war und mit meinem letzten Tipp, den ich gleich noch habe, in Kombination eigentlich dazu führt, dass egal wie komplex dieses Universum, egal wie komplex die Welt ist, ob mit vorgeschriebenen Lore oder mit selbst erfundenem Lore oder was auch immer, ich nie wieder so in diese Bedrängnis kam, Angst vor der Größe der Welt zu haben und Angst vor der Freiheit meiner Spieler. Und dadurch, glaube ich, auch bei euch Spielern eine ganz gute Bindung an mich als Spielleiter geschaffen habe, weil ich glaube, ihr habt die Erfahrung gemacht, dass ihr in meinen Welten spielen könnt und ich euch lasse, oder?
Absolut, das ist auf jeden Fall so. Als Spieler mit dir zu spielen, ist immer eine Freude. Also nicht nur, weil es immer toll ausgearbeitete Abenteuer sind und mit viel Liebe zu Details und tolle Hintergrundgeschichten, sondern vor allem auch, weil du uns tatsächlich halt vor Situationen stellst und dann reagieren wir darauf oder agieren in diesen Situationen und du reagierst dann darauf, wie wir agieren. Und es gibt nicht so, so wird es aber gemacht. Und oder so muss ich das machen, es gibt keinen anderen Weg. Oder jetzt habe ich aber gerade keine Lust auf, dass du das Mittagessen von Marshall Pope mit seiner Frau Tanja ausspielst. Das kann man alles straffen und länger ausspielen, aber es findet immer Raum für das, was die Spieler machen. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, eben so diese Angst aufzugeben, sich selbst zu reflektieren, wo kommt eigentlich das her, vor was habe ich eigentlich Angst, geht es um Kontrolle, um was geht es eigentlich? Und ich glaube, was wirklich auch immer hilft, ist jetzt so als Spielleiter sich zu überlegen, Spielleiterin sich zu überlegen, die Spieler haben ja auch ein Interesse dran, dass es eine coole Geschichte wird.
Du hattest gesagt, du hattest drei erste Male. Jetzt haben wir schon zwei gehört. Was ist denn das dritte erste Mal, von dem du erzählen möchtest?
Ich habe mir sehr lange überlegt, was mein drittes erstes Mal ist. Und ich habe mich entschieden, darüber zu sprechen, dass mein drittes erstes Mal, das ich hier als großes, wichtiges Learning und so ein bisschen vielleicht auch Inspiration für die Leute da draußen, aber auch für mich in Zukunft immer mal wieder mich daran zu erinnern, nehmen werde, dass das allererste Mal passiert ist, dass ich eine Kampagne abgebrochen habe. Es war nicht das erste Mal, dass eine Kampagne irgendwie vorzeitig zu Ende ging. Also oft ist das, kennt man das ja, man startet eine Kampagne und dann passiert halt das Leben und das plätschert dann halt so aus. Die Leute haben keine Zeit mehr, man selbst hat keine Zeit mehr, Sachen vorzubereiten, Mitspieler ziehen weg, Studium ist zu Ende, Arbeit wird zu anstrengend, Kinder kommen, whatever. Das passiert ja doch relativ häufig. Aber mir ist es ein einziges Mal, dass ich, wenn ich mich recht erinnere, passiert, dass ich explizit eine Kampagne abgebrochen habe und es auch genauso halt auch gesagt habe. Das ist jetzt das Ende, ich möchte hier nicht weitermachen. Das hat überhaupt nichts mit diesen Beispielen zu tun, die ich jetzt so als Überleitung benutzt habe, ja, aus dem vorigen Punkt, dass also irgendwelche Spieler blöd waren oder sowas. Sondern es war einfach, dass ich super unzufrieden war mit dem, wie die Kampagne lief. Und das lag an ein paar Punkten. Das eine war, wir haben D&D 3.5 gespielt und ich fand das als Spielleiter extrem anstrengend. Ich fand es schrecklich. Ich war aber auch zu wenig souverän zu dem Zeitpunkt, mich einfach über das System hinwegzusetzen. Ich wollte alles by the book machen. Ich habe also Nichtspielercharaktere wirklich per Hand nach den Regeln im Player's Handbook als Charakter generiert. Also es hat ewig gedauert, mir irgendwie halt so Charaktere, deren Werte auch keine Rolle gespielt haben dann für die Kampagne oder die einmal in einem Kampf oder einmal in irgendeiner Situation halt vorkamen, wirklich das mit der Hand irgendwie dann aufzuschreiben, den Charakter das zu machen. Ich wollte es halt by the book machen. Ich wollte das System auch besser kennenlernen, aber ich wollte es halt wirklich so richtig machen, in Anführungszeichen. Zweiter Punkt war, also ich kam mit dem System nicht zurecht. Der zweite Punkt war, dass ich mich so ein bisschen in meiner Story gefranst habe, dass ich irgendwie schon eine klare Idee hatte, wo ich hin will, aber ich habe mir zu viel Zeit genommen und habe zu viele so Nebenplots und so weiter irgendwie mir ausgedacht und die waren auch für sich alle okay und die waren sehr stimmungsvoll, aber sie haben halt eigentlich von dem, was ich wollte und was die Spieler wollten, einfach zu viel weggenommen an Zeit, an Aufwand und Fokus. Und was dann dazu geführt hat, dass das Vorbereiten und zunehmend auch das aktuelle oder das tatsächliche Spielen am Spieltisch dann eher zu Stress wurde und Arbeit wurde. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann auch so ein bisschen beruflich ziemlich eingespannt und es war dieses ganze Thema Rollenspiel und vor allem diese Kampagne war dann zu dem Zeitpunkt, irgendwann habe ich es gemerkt, es ist mehr Stress, es ist mehr Arbeit, es ist mehr Mühsal als tatsächlich Freude. Und der Trigger-Moment, wo ich das so richtig gemerkt habe und wo ich dann auch den Moment gefunden habe, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss da reflektieren und das weckt mich so auf, war eine total coole, freundliche, umfangreiche E-Mail von einem meiner Spieler, Paul, falls du das hier hörst, sei gegrüßt, der mir extrem profundes, freundliches, sehr klares und weises Feedback gegeben hat zu der Runde, was ich auch immer eingefordert habe, immer gesagt, so, hey, wenn euch was auffällt, sagt gern Bescheid. Und hat sich wirklich Mühe gemacht, eine sehr lange E-Mail zu schreiben. Und in dem Moment, als ich dann diese E-Mail gesehen habe, habe ich so gemerkt, ich will damit mich überhaupt nicht mehr beschäftigen. Ich möchte gar nicht besser machen. Ich möchte das gar nicht anders machen, weil mich diese ganze Kampagne so wahnsinnig anstrengt und stresst. Und da habe ich gemerkt so, okay, wenn ich mich jetzt nicht mehr mit diesem auseinandersetzen möchte, dann heißt das, dass die Kampagne für mich eigentlich tot ist. Und da habe ich gesagt, okay, die Schlussfolgerung daraus ist, ich brauche eine Pause, wir brechen hier ab, kommen vielleicht irgendwann nochmal darauf zurück, in einer anderen Form, mit einem anderen System, whatever, aber hier mache ich einen Cut. Ich kann hier nicht weitermachen, ganz explizit abgebrochen. Und das Learning für mich daraus ist, man kann natürlich Dinge anpassen, wenn man merkt, die nicht funktionieren. Das machen wir jetzt gerade mit meiner Kampagne Blutland, wo wir bisher Savage Worlds gespielt haben und wir steigen jetzt immer auf Dungeon World. Es ist okay, kreative Pause zu machen. Es ist okay, Dinge zu ändern, anzusprechen, in der Gruppe anzusprechen. Es ist aber auch okay, als Spieler zu sagen, ich höre hier auf. Und wenn ich mir das im Hinterkopf habe, auch wenn ich was Neues anfange, auch als Spielleiter, dann senkt das, finde ich, auch die Schwelle anzufangen, weil es senkt so ein bisschen das Gefühl, ich muss es jetzt durchziehen, gerade wenn es eine Kampagne ist. Wenn man sich von vornherein sagt, ich probiere das jetzt, wenn es cool ist, machen wir es weiter, wenn nicht, dann war es das halt ein schöner Versuch. Das ist für mich immer eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr beruhigender Gedanke, den ich mir immer wieder gerne mache. Und ich vergleiche das ganz gerne mit Büchern. Also es gibt so Leute, die sagen, also ich lese alle Bücher durch und bis zum Ende, die ich anfange. Und für mich ist das so, dann würde ich gar nicht mehr viele Bücher anfangen, sondern ich würde nur Bücher anfangen, von denen ich weiß, dass ich sie wahrscheinlich fertig lesen würde, was mir sicherlich 80% oder 70% der Bücher, die ich jetzt bis heute gelesen habe, die hätte ich niemals angefangen, weil ich mir von vornherein sage, ui, ich muss das durchziehen. Und deswegen, Failure is an option und der Abbruch ist immer eine Möglichkeit. Das wäre mein Learning daraus.
Ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen. Wir hatten jetzt einmal, vielleicht auch so von der Chronologie her, um das Ganze einzuordnen. Also Tipp 1 ist, schaff dir ein gutes Umfeld. Ja, also sorg dafür, dass du mit deinen Spielern schon mal einen guten Vibe hast. Sorg dafür, dass du dich wohlfühlst untereinander. Sorg praktisch für so, wie du es beschrieben hast, mit deinem ersten Spielleiter, der dir bei der Charaktererschaffung geholfen hat. Sorg dafür, dass es eine willkommen heißende Atmosphäre für alle ist. Ja, das ist so das, was ich als erstes Learning von dir mitnehme, richtig?
Yes, ganz genau.
Das, was ich dann sozusagen eingebracht habe, ist so dieses Thema, reduziere deinen Regelstress. Also anstelle, also wirklich das ganze Buch zu studieren und jede Regel zu kennen, überleg dir, was sind die wahrscheinlichsten Regeln, die ich für meine erste Session brauche, fokussiere dich auf die und hab den Mut, falls dann tatsächlich mal eine absurde Sonderregel oder irgendein Thema zum Tragen kommt, was jetzt du nicht so gut vorbereitet hast, dann entweder zu pausieren oder am nächsten Abend weiterzumachen oder ähnliches. Also reduziere deinen Stress, den du hast beim Studieren der Regel. Learning Nummer 3, was ich dann hier habe, ist vielleicht nochmal ganz kurz auch wieder auf dieser Sachebene, auf der Spielebene. Reduziere deinen kognitiven Stress so gut wie möglich. Also hab zum Beispiel Namenslisten parat, um die unangenehme Frage nach einem nicht vorbereiteten NSCs Namen einfach zu umgehen. Hab so für die wichtigsten Dinge, die es so geben kann, zumindest eine Art Spickzettel, wo du eben dann sagen kannst, das berühmteste Gasthaus am Ort ist vielleicht nicht das tänzelnde Pony, weil das zu geklaut wäre, sondern irgendwas anderes, ja. Im Zweifel, wenn die Leute fragen, gibt es hier am Ort einen Schmied, dann sagst du halt ja, das wäre vielleicht auch noch so ein Thema. Also versuch deinen kognitiven Stress zu reduzieren, das wäre so für mich so das dritte Learning. Dann haben wir, glaube ich, beide bei Learning 4 auch ein gutes Agreement, und das ist, bezieh deine Spieler mit ein. Also sorge dafür, dass deine Spieler von Anfang an mit committed sind in die Session, in die Kampagne. Ich meine, klar, bei so einem One-Shot, den man jetzt vielleicht mit fremden Leuten zum ersten Mal leitet, auch nicht immer so ganz einfach, aber ein Instrument, was du vorgestellt hast, dafür ist halt diese Session Zero, wo man gemeinsam drüber spricht. Schön fand ich auch die Idee, von Anfang an mutig zu sein und die Spieler aktiv zu fragen, sag mal, was wollt ihr denn, dass es in unserem Abenteuer, in unserer Kampagne vorkommt? Ja, was ist euch wichtig? Welcher Spielstil ist euch wichtig? Da waren, glaube ich, ganz gute Details mit drin, wie man die Spieler mit einbeziehen kann. Ich glaube, gerade das ist für junge Spielleiter auch echt so ein Step, diesen Mut zu haben, einfach die Spieler zu fragen. Aber es ist, wie gesagt, ein gemeinsames Erlebnis und da hat jeder eigentlich die gleichen Rechte. Es ist weder das Recht noch die Pflicht des Spielleiters, Herr der gesamten Welt zu sein. Ja?
Absolut.
Involviere
absolut
deine Spieler. Dann das Learning Nummer 5, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist nochmal so ein kleines Derivat, was so bezieht deine Spieler mit ein, das ist einfach vielleicht dann nochmal wieder so eine Technik am Tisch. Komm einfach zu dieser Erkenntnis, dass du nicht permanent in deinem Kopf die gesamte Welt simulieren musst, sondern eigentlich nur das, den kleinen Teil der Welt, den deine Spielercharaktere gerade sehen oder erleben, und fokussier dich auf den und hab nicht so die Angst, dass du permanent wissen musst, wie drei Städte weiter der beliebteste Gasthof heißt. Also hab den Mut, praktisch sehr gut rein zu zoomen, und fokussier dich auf die Szene, wo die Spieler gerade sind, und vergiss den ganzen Rest der Welt drumherum. Und dann Tipp 6, finde ich auch ganz wichtig, diesen Mut zu haben, etwas loszulassen, wenn es nicht funktioniert, aus unterschiedlichen Gründen. Für dich nicht funktioniert, für die Spieler nicht funktioniert, weil man sich verzettelt hat oder ähnliches. Es gibt Fernsehserien, die nach dem Pilotfilm komplett geändert wurden.
Absolut.
Ja? Dann darfst du das an deinem Spieltisch genauso machen. Ja, hab den Mut, einfach zu sagen, okay Leute, wir haben uns hier verrannt, Reset, alle auf Null und wir fangen wieder neu an. Ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es ist eure Freizeit, es ist euer Spiel. Ja, niemand erwartet von dir als Spielleiter, dass du hier den perfekten Game of Thrones Epos in Original-Autorenqualität hinlegst, sondern ihr könnt jederzeit einfach eine Pause machen, resetten, neu starten, wie auch immer. Habt den Mut, Dinge loszulassen, die nicht funktionieren. Ich habe noch einen Bonustipp.
Ich bin gespannt.
Weil anders als bei meinen Kampagnen, wo es immer die Sechsfaltigkeit gibt, haben wir ja im Märchen häufig die Siebenfaltigkeit. Deshalb ist meine Nummer 7, die ich auch ganz gern dem jungen Oliver erzählen wollen würde: Mach dir verdammte Notizen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, glaube ich, aber in der Hektik des Gefechtes, beim Rollen der Würfel, Nachschlagen in Büchern, mehrere Spieler gleichzeitig sortieren oder ähnliches, ist mir häufig passiert, dass ich mir keine Notizen gemacht habe. Gerade so für diese kleinen blöden Details. Wie heißt denn jetzt bitte diese Person, die da am Kassenschalter am Bahnhof sitzt? Ja? Dieses kleine Notizen machen, das hilft so unfassbar viel, diese Continuity und damit auch dann ja, die Immersion am Tisch zu fördern. Dadurch auch schon einen riesen Vorsprung zu haben gegenüber Spielleitern, die bei jeder Frage im Buch nachblättern müssen. Also schreib dir Dinge auf, lieber Oliver. Das wäre so mein Tipp an mein junges Ich, mein kleiner Bonus, den ich so trivial wie er ist, doch sehr wichtig finde.
Ja, super, super wichtiger Tipp. Und aber ich glaube, den allerwichtigsten hast du ganz am Anfang gesagt. Und das ist nicht zu viel Druck machen. Also das würde ich tatsächlich sagen, das ist unsere Regel Nummer 1. Sei lieb zu dir selbst als Spielleiter. Olli, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Danke an euch alle, die ihr zugehört habt, bei unseren ersten Malen dabei zu sein, vielleicht was mitgenommen zu haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns, erzählt eure Mitspielerinnen und Mitspielern von uns, meldet euch bei uns. Das geht am besten, neue Adresse, unter E-Mail 2b12podcast, ohne Punkt, ohne Komma oder irgendwas, 2b12podcast@mail.de oder als Kommentar bei YouTube. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Teilt uns mit, wie euer erstes Mal war, Rollenspiel bitte, was ihr gern gewusst hättet zu dem Zeitpunkt, welche Dinge ihr bei den verschiedenen ersten Malen mitgenommen habt und natürlich auch sehr gern Vorschläge zu zukünftigen Themen. Bis zum nächsten ersten Mal. Viel Spaß beim Spielleiten, wünschen der David
und der Oliver.